Kennt ihr die fünf Steine? David? Ja, aber ich predige nicht über David. Aber der David hat fünf Steine genommen. Also waren nicht nur fünf Steine. Was steht dabei? Nein, es waren fünf Steine. Aber es waren nicht nur fünf Steine. Sie waren glatt. Fünf glatte Steine. Oder? Die hat er aus dem Bachbett geholt. Und bei uns gibt es einen Bach in der Nähe, wo wir wohnen. Und da habe ich mir auch mal Steine geholt. Die haben alle verschiedene Farben. Aber das ist nicht das Besondere. Besonders ist, dass sie so glatt sind. Und wie wurden die so glatt? Bitte? Genau, das Wasser bringt die Steine in Bewegung, oder? Und dadurch, dass sie in Bewegung sind, reiben sie sich aneinander und dann werden sie glatter. Und ich möchte gern über fünf Punkte reden, die uns ständig bewegen sollen. Ständig bewegen. Das, was ich jetzt hier sage, habe ich mal vor 30 Jahren gehört von einem Bruder aus Kanada war. Nein, aus Amerika. Und der hieß Gordy Strom. Und er hat nur einmal darüber geredet. Aber das habe ich mir gemerkt für mein ganzes Leben lang. Fünf Dinge, die uns immer in Bewegung, die wir immer bewegen sollen. Die uns ständig beschäftigen sollen. Und es sind fünf Dinge, die bleiben in der Bibel. Was bleibt? Gell? Was sind die Dinge, die bleiben? Also ich versuche sie zusammenzufassen. Es gibt ja einige Verse in der Bibel, die davon reden, was bleibt. Und der erste Vers, das ist, oder kann jemand vorlesen? Prediger 2, Vers 22. Ich habe jetzt nur mein Neues Testament hier. Prediger 2, Vers 22. Kann es jemand vorlesen?
Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Schlaffen seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne?
Was hat der Mensch von all seinen Trachten? Was bleibt übrig vom Leben? Ich habe das nicht gewusst, worüber ihr. Ich habe schon was gehört, was ihr bringen werdet, aber jetzt merke ich erst, wie das gut zusammenpasst, was ihr vorgelesen habt. Was hat der Mensch von all seinen Mühen und Trachten? Es gibt ein paar Dinge, die bleiben. Und mit diesen Dingen, die bleiben, mit denen sollen wir uns beschäftigen. Alles andere vergeht. Die Welt vergeht und ihre Lust, oder haben wir gelesen. Und das, was bleibt, das ist wirklich wichtig. Oder alles andere ist nicht so wichtig. Aber das, was bleibt, das, was übrig bleibt, das ist wirklich wichtig. Und was reicht in die Ewigkeit hinein? Was sind das für Dinge? Oder Dinge, was sind das für Punkte, womit wir uns beschäftigen sollen? Erster Punkt ist Hebräer 1, Vers 10 bis 12. Hebräer 1, Vers 10 bis 12. Da lesen wir: Du, Herr, gründetest am Anfang die Erde und die Himmel und die Werke deiner Hände, sie werden vergehen, aber du bleibst. Sie alle werden alt werden wie ein Kleid und du wirst sie wie ein umhüllendes Kleidungsstück aufrollen und sie werden verwandelt werden, aber du bist derselbe. Und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Also das Wichtigste das Erste, das bleibt, was nehmen wir den weißen Stein. Das Erste, das bleibt, der Herr selber. Und der soll uns beschäftigen. Um den soll unser Leben sich drehen. Wir haben ja schon einiges gelesen, dass es darum geht, Gott kennenzulernen, besser kennenzulernen. Und ihn sollen wir wirklich täglich und dürfen wir täglich in die Mitte unseres Lebens stellen. Er hat uns für sich erworben und ich bin jetzt Besitz in seinen Händen. Ich bin Geschöpf. Ich bin sogar sein Kind. Und im Psalm 73 lesen wir, gibt für mich kein Glück außer du. Es gibt für mich kein Glück als nur du. Kein Glück, das mich wirklich restlos erfüllt. Meine einzig erfüllende Freude bist du. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns das vor Augen stellen. Das Wesen Gottes wird uns ja in der Bibel an mehreren Stellen dargestellt. Wir haben gelesen, Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist ein Vater, der gerecht ist. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung, Kapitel 4, dass Gott dargestellt wird von diesen vier lebenden Wesen, die ihn umgeben. Da ist in Offenbarung Kapitel 4, kommen diese lebenden Wesen vor. Und diese lebenden Wesen sprechen natürlich von Gott und seinem Königreich, seiner Königsherrschaft. Er sitzt auf dem Thron und sie umgeben ihn diese vier lebenden Wesen. Das sind ja alles Bilder, oder was Johannes dort gesehen hat in Offenbarung Kapitel 4. Und wenn Gott am Thron sitzt, Gott sitzt nicht auf einem Sessel. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Gott nicht einfach da alle Ewigkeit auf einem Sessel sitzt und nicht weiß, was er tun soll. Nein, Gott ist absolut aktiv, ja, in der Ewigkeit. Aber das Bild, das dargestellt wird, ist, dass Gott auf dem Thron sitzt. Das heißt, er ist König von allem und hat alles in der Hand. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Und er wird umgeben hier von diesen vier lebenden Wesen, ganz eigenartige Wesen, voll überdeckt mit Augen und vorne und hinten, also das zeigt, dass sie sehen alles, oder? Wenn man zwei Augen hat, sieht man schon recht viel, aber wenn man vier Augen hat, sieht man sehr viel. Aber wenn man voll überdeckt ist mit Augen, dann sieht man alles, oder? Wirklich alles. Und diese lebenden Wesen, das erste gleicht einem Löwen, das zweite einem Kalb oder einem Stier, das dritte einem Menschen und das vierte einem Adler. Das sind die Königstiere, die Königswesen der Erde oder der Schöpfung, die Wappentiere oder Wappenwesen auf den Wappen der Menschen sind die dargestellt, oder? Der Löwe, der stellt dar, das ist der König der wilden Tiere, oder? Der Adler, das ist der König der Lüfte. Und der Stier, das ist der standhafte, feste König der Haustiere sozusagen, ja, der stärkste und feste. Und der Mensch ist natürlich der König der Erde sowieso. Das ist der intellektuelle König. Ja? Und alle diese vier Königswesen zeigen etwas von dem Wesen Gottes, oder? Stellen etwas dar von ihm und von seinem Königreich. Zum Beispiel der Löwe, der spricht von der Stärke. Ja? In der Bibel wird, was ist stärker als ein Löwe? Er ist stark wie ein Löwe, heißt es. Ich weiß nicht mehr wo. Aber an verschiedenen Stellen kommt das vor. Ja. Stark wie ein Löwe, glaube ich, im 2. Samuel und so. Oder der Stier, der spricht von Festigkeit, oder? Ein Stier kann man nicht recht schnell umwerfen, oder? Hast du mal versucht, einen Stier umzuwerfen? Von Festigkeit. Und der Mensch, der spricht von Intelligenz. Oder? Das ist das Intelligenzwesen, das Gott geschaffen hat. Und der Adler, der spricht von Schnelligkeit, schnell wie ein Adler. Er steht auch in der Bibel, an mehreren Stellen. Also Gott ist in seinem Wesen ein Gott, der stark ist. Ja. Sein Reich ist stark, seine Macht. Gott ist ein Gott, der fest ist. Sein Reich ist fest und steht fest in Ewigkeit. Ja. Und er selber ist fest und beständig. Gott ist weise. Intelligent. Und Gott ist schnell. Gott ist überall gegenwärtig. Wenn man das, also hier spricht von der Allmacht, von der Ewigkeit, Allmacht, Ewigkeit, Allwissenheit und Allgegenwart Gottes, oder? Vier Eigenschaften Gottes. Und es ist gut, wenn man sich über Gott viel Gedanken macht. In der Bibel hat Gott mehrere Namen oder werden mehrere Namen verwendet. Elohim ist das Wort für Gott. Das heißt, wird abgeleitet von dem Wort der Mächtige. El ist der Mächtige. Und Elohim ist ein Mehrzahlwort, weil er so mächtig ist, oder? Das ist beim Hebräischen so. Wenn etwas sehr, sehr, sehr stark ist und sehr viel ist, dann wird einfach die Mehrzahl genommen, oder? In der Bibel, im Alten Testament, ist der Himmel immer ein Mehrzahlwort. Warum? Ja, weil der Himmel so groß ist, oder? In die Himmel, ja? Die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Und hier ist es, Gott Elohim ist ein Mehrzahlwort. So ein großer Gott, ja? Ein großer, starker. Und das zweite Wort ist Yahweh. Yahweh ist der Gottesname. Er ist, der er ist. Und er ist, der er sein wird. Und er ist, der er war. Und er wird sein, der er war. Und er wird sein, der er ist. Und er ist, ja, und er wird, also alle Kombinationen kann man da nehmen. Ja. Er wird, er ist, der er ist. Gott ist der Ewige. Und er steht zu seinen Verheißungen. Yahweh, der Bundesgott, der seinen Verheißungen treu ist. Ja. Oder das andere Wort ist Adonai. Adonai ist der Gebieter, der Herr, der Besitzer von Himmel und Erde. Und da gibt es natürlich dann viele Kombinationen dieser Gottesnamen mit El zum Beispiel. El Olam, Gott der Ewige. El Shaddai, Gott der Starke, der Mächtige. El Olam, El Shaddai. El Elyon, Gott der Höchste, der Himmel und Erde besitzt. Die kommen alle im ersten Buch Mose vor. Dort wird das so vorgestellt. Und es ist gut, wenn wir uns viel Gedanken machen über Gott, aber am besten kennenlernen, tun wir Gott durch den Herrn Jesus Christus, ja. Heute am Frühstück, oder Frühstückstisch hast du erwähnt, ja, Hebräer 13, Vers 8. Der Herr Jesus ist der Gleiche, derselbe, in Ewigkeit. Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er bleibt. Und wenn wir uns viel mit dem Herrn Jesus befassen, das bleibt. Was wir heute lernen vom Herrn Jesus, das bleibt in der Ewigkeit. Es ist nicht umsonst, wenn du die Bibel studierst heute. Nicht umsonst. Denk dir nicht, ich studiere die Bibel dann in der Ewigkeit. Ich weiß gar nicht, ob wir in der Bibel Ewigkeit studieren, in der die Bibel studieren werden, aber es wird uns ja dann alles klar werden. Gott wird uns vielleicht alles erklären, wo wir noch Verständnishilfe brauchen. Aber wir haben den Herrn Jesus dann persönlich vor uns. Wir können ihn selber studieren, indem wir ihn sehen. Aber es ist sehr wertvoll, was wir hier lernen durch das Bibelstudium, was wir hier lernen von Jesus Christus, von Gott. Also das ist das eine, was uns ständig beschäftigen soll. Gott und der Sohn Gottes, das bleibt in Ewigkeit. Das ist der eine. Das zweite, 1. Petrus 1, Vers 23. 1. Petrus 1, 23. Da heißt es, als solche, die ihr wiedergeboren worden seid, nicht aus verderblichem Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebende und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes. Das Zweite, das bleibt und das uns ständig beschäftigen soll, unser ganzes Leben lang, ist das Wort Gottes. Das eine ist Gott selber. Und hier das Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Im 2. Johannesbrief lesen wir auch so etwas, 2. Johannesbrief, ganz am Anfang, wegen der Wahrheit. Also Johannes schreibt diesen zweiten Brief an irgendeine erwählte Herrin, wer immer ist, vielleicht die Gemeinde. Nicht allein ich, sondern die ich liebe, nicht allein ich, sondern alle, die die Wahrheit kennen, gelernt haben. Wegen der Wahrheit, die unter uns bleibt und auf ewig bei uns sein wird. Die Wahrheit des Wortes Gottes, oder? Die bleibt und die wird auf ewig bei uns sein. Psalm 119, Vers 89. Psalm 119 ist überhaupt, ich habe mal den Psalm, als ich den Psalm 119 entdeckte, da war ich schon lange Christ, aber ich habe immer gewusst, ja, Psalm 119, ich habe ihn schon öfters gelesen gehabt, aber nicht so bewusst. Aber dann war ich schon lange Christ, habe ich mal Psalm 119 ein bisschen näher studiert sozusagen. Und da fiel mir auf, dieser David, wie er begeistert ist vom Wort Gottes. Psalm 119 kommt in jedem Vers, ich glaube bis auf etwa 5 Ausnahmen oder vielleicht 3 Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen, kommt in jedem Vers das Wort Gottes vor. Stell dir vor, in jedem Vers kommt ein Ausdruck vor vom Wort Gottes. Und in Psalm 119, der Vers 89, in Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. In Ewigkeit steht dein Wort fest, oder ich habe es hier anders, auf ewig, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Auf ewig steht das Wort fest. Oder Vers 93, ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn du hast durch sie mich belebt. Wenn das Wort ewig bleibt, dann möchte ich ewig das Wort Gottes nicht vergessen, seine Vorschriften nicht vergessen. Und in jedem Vers, er gebraucht verschiedene Ausdrücke, aber es geht immer um das Wort Gottes. Zeugnisse, Vorschriften, Gebot, Weisung, also Gesetz. Die Tora übrigens, das ist die Weisung. Die Tora heißt nicht nur Gesetz. Gesetz ist zu schwach. Tora heißt Unterweisung und Anweisung. Unterweisung ist Lehre und Anweisung ist Gebot. Und das ist zusammengefasst. Tora ist die Weisung, die göttliche Weisung. Er weist uns den Weg durch die Tora. Und die Tora ist einerseits die 5 Bücher Mose, aber andererseits auch das ganze Wort Gottes. Der Herr Jesus hat in Johannes 10 das Wort Gesetz, also Tora, verwendet auf das ganze Alte Testament. Ja. Es steht in eurem Gesetz geschrieben und dann zitiert aus den Psalmen. Die Psalmen gehören zu dem Gesetz, zur Weisung Gottes, zum ganzen Wort Gottes. Und das soll uns ständig beschäftigen. In Ewigkeit, Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn du, durch sie schenkst du mir Leben oder belebst du mich. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, oder sagt er. In seinem ganzen Reichtum soll das Wort Jesu Christi unter uns wohnen. Und deshalb soll uns das Wort Gottes viel beschäftigen. Das soll unser täglicher Gedanke sein. Oder wenn wir aufwachen in der Früh, dann schauen wir, dass wir möglichst bald das Wort Gottes nehmen. Ja. Manche kleben sich am Morgenspiegel irgendeinen Vers hin, haben sie gleich ein Wort Gottes. Ja. Sie torkeln ins Badezimmer und dann das Wort Gottes. Ja. Manche sind schnell frisch am Morgen, andere brauchen länger. Das ist verschieden. Das hängt vielleicht mit dem Blutdruck zusammen oder so. Aber trotzdem, das Wort Gottes gleich als erstes, das erste Gedanke. Ja. Oder wenn man kein Wort Gottes jetzt liest, man kann sich aus dem Bett erheben und sagen, oder bevor man sich aus dem Bett erhebt, kann man sagen, Herr, deine Gnade, ich danke dir, dass deine Gnade auch an diesem Morgen neu ist. Steht im Klagelieder. Deine Güte und Gnade ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Und da hat man schon was, oder? Und ein Bruder hat mal diesen schönen, hat dieses hilfreiche, hat eine Hilfe gegeben, was wir mit dem Wort Gottes tun sollen, hat die fünf Finger verwendet, die fünf Finger der Hand, hat gesagt, wir müssen das Wort Gottes erstens hören, ja, das ist der Daumen, erstens hören. Aber wenn wir das Wort Gottes hören und nur hören, das ist dann schon ein bisschen wenig, ja, da fällt das sehr leicht wieder runter. Ja. Deshalb brauchen wir das Zweite, wir müssen das Wort Gottes auch lesen, ja. Also dann ist es schon fester in der Hand. Aber auch noch nicht ganz so fest, ja. Aber es ist schon fester in der Hand. Und das Dritte ist, wir sollen nachdenken. Viel Zeit nehmen zum Nachdenken über das Wort. Dann bleibt es noch fester bei uns. Ja. Uns einfach Zeit nehmen, drüber nachdenken. Was steht hier? Was bedeutet das? Wie kann ich es anwenden? Drei Schritte. Was steht da? Beobachten, erklären, versuchen, einige Fragen stellen zur Erklärung und dann sich Fragen stellen zur Anwendung. Ja. Beobachtungsfragen, Erklärungsfragen und Anwendungsfragen. Die Bibel mit Fragen bombardieren, das ist ein gutes Mittel zum Bibelstudium. Mit Fragen bombardieren. Was steht da? Warum steht das da? Was bedeutet dieses Wort? Ja. Und kann ich davon was lernen? Kann ich da was mitnehmen für mich? Ganz einfache Fragen. Das war das Dritte, oder? Nachdenken. Das Vierte ist studieren, also forschen. Studieren klingt so nach Universität, aber forschen ist besser. Forschen. Forschen dürfen wir alle. Wir sind alle Forscher, Bibelforscher. Nicht die Zeugen Jehovas, aber wir sind Bibelforscher. Wir erforschen die Schätze, wir freuen uns auch über die Schätze, die wir machen, über die Beute, die wir finden. Studieren heißt wirklich sich dann anfangen oder Vergleiche stellen. Was lesen, und wenn du etwas nicht verstehst, du liest die Bibel und verstehst etwas nicht, dann lies es noch einmal. Und er versteht es immer noch nicht, dann lies es noch einmal. Lies es in dem Zusammenhang ein bisschen, lies das. Lies es noch einmal. Und wenn du es dann immer noch nicht verstehst, dann lies alles andere und dann komm wieder zurück und dann lies es noch einmal. Lies alles andere in der Bibel rundherum und da hast du mehr Kontext oder mehr Zusammenhang. Und dann kommst du wieder zu diesem Vers zurück. Und so wachsen wir im Verständnis und so lernen wir mehr und mehr. Jetzt haben wir schon vier Finger, das ist das schon sehr fest in der Hand, oder? Der fünfte Finger ist das Auswendiglernen. Wenn wir Teile der Bibel auswendig lernen, dann haben wir sie mit bei uns. Manche machen das ganz systematisch mit Karteikärtchen. Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe 400 Verse, wollte ich auswendig lernen, habe ich mir eine Karteikarte gemacht, habe die Verse draufgeschrieben. Einige hatte ich waren schon vorgedruckt und so. Und habe ich sie gelernt, wie man die Vokabel lernt, oder? Also hinten stand 1. Petrus 1, Vers 23 und vorne stand, was stand vorne? Vers 23. Haben wir gerade gelesen, oder? Wie ihr wiedergeboren seid, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem bleibenden, aus dem bleibenden Wort Gottes, oder? Aus dem Wort Gottes, das ewiglich bleibt, zum göttlichen Samen. Oder manchmal, was auch gut ist, so Passagen auswendig lernen. Wenn man jung ist, macht man das viel leichter. Also zum Beispiel den Epheserbrief auswendig lernen. Warum nicht? Ich habe das einmal gemacht. Da war ich 20 Jahre alt. Ich habe gesagt, gut, Epheserbrief auswendig gelernt. Das war wirklich schön, richtig schön. Da bin ich dann spazieren gegangen. Ich habe gesagt, so, jetzt habe ich 30 Minuten Spaziergang vor mir. Und habe ich angefangen mit Epheser 1. Und als ich fertig war, war ich fertig mit Epheser 6. Das war langsam. Man braucht nicht eine halbe Stunde für einen Epheserbrief. Aber wenn man auswendig lernt, braucht man manchmal doch eine halbe Stunde. Man ist nicht so schnell wie beim Lesen. Ja? Wenn man es auswendig aufsagt. Ja? Aber man geht es durch. Ja? Vorher habe ich mir die Sachen angemalt mit verschiedenen Farben. Da habe ich es mir leichter gemerkt, weil ich ein bisschen visueller Typ bin. Und da habe ich es mir leichter gemerkt. Ja? Was kommt jetzt? Das ist ein großer Schatz. wie heißt der Samuel Lamb? Kennt ihr den, ein Chinese? Samuel Lamb. Da gibt es ja ein Buch darüber. Der hat, ich weiß nicht, ganz viele Teile aus dem Wort Gottes auswendig gelernt. Ich glaube, es war so, dass er, glaube ich, die Briefe hat auswendig gekonnt. Und dann wünschte er sich, dass er noch die Apostelgeschichte und die Evangelien irgendwie noch kriegt, ja, im Gefängnis. Und dann hat er darum gebetet. Und dann hat er was bekommen. Und dann hat er angefangen abzuschreiben. Und dann haben sie ihn erwischt. Und dann musste er in ganz schwere Haft. Ganz schlimme, schlimme Situation. Aber er hat viel, viel auswendig gelernt. Und das war ein Schatz für ihn. Einiges konnte er schon, sehr viel konnte er schon auswendig, bevor er ins Gefängnis kam. Es war ein großer, großer Gewinn für ihn. Ich habe eine Schwester getroffen, das war nicht lange her. Ist auch aus dieser Gegend hier. Und ich weiß nicht mehr, wie wir ins Gespräch kamen, hat sie erzählt, sie lernen jetzt den Psalm 119 auswendig für den Vater als Geburtstagsgeschenk. Sie sind 11 Kinder. Und dann habe ich gestaunt, was, ihr wollt den ganzen Psalm? Ja, sie ist die Älteste. Sie war 16 oder 17. Ich glaube. Und dann, ja, was lernst du dann? Ja, sie sagt, ich hätte den ersten Teil, die ersten 40 Verse. Ja. Und die anderen haben dann ein bisschen weniger, bis zu den Jüngeren, oder? Und da habe ich gefragt, und was ist der schönste Vers? Dann hat sie ganz prompt, das war so schön, hat sie ganz prompt zitiert, mit meinem ganzen Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Psalm 119, Vers 10. Das hat mich bewegt. Wie aus der Pistole geschossen kam es. Mit meinem ganzen Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Das ist ihr kostbarster Vers gewesen, hier aus diesen Versen im Psalm 119. Also das Wort Gottes, das soll uns ständig beschäftigen. Das Dritte, was bleibt? Was bleibt? Nun, jetzt wollte ich noch was über Psalm 1 sagen, aber ich glaube, ich habe die Zeit nicht. Ich muss das jetzt überspringen. Das Dritte, das bleibt, ist Psalm 125, Vers 1. Psalm 125, Vers 1. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der ewiglich bleibt. Das heißt, die auf den Herrn vertrauen, die bleiben. Die bleiben ewiglich. Ich habe sie hier mit dem roten Stein, weil das sind ja die Bluterkauften, oder? Deshalb der rote Stein. Das Volk Gottes. Die Geschwister, die bleiben. Und wenn wir uns einsetzen für Menschen, für Geschwister, dann machen wir was Bleibendes. Dann haben wir etwas gemacht aus unserem Leben, das bleibt. Jeder Mensch eigentlich will ja aus seinem Leben etwas machen, das es überdauert. Das ist der Sinn unseres Lebens, oder? Aus unserem Leben was zu machen, das es überdauert. Die Welt, die machen was und dann sagen, dann wollen sie irgendwie, dass eine Straße nach ihnen benannt wird, oder? Sie wollen einfach irgendwie weiterleben, oder? In den Gedanken der Menschen. Aber wir haben das nicht nötig. Wir wollen in der Ewigkeit etwas haben, wo wir zurückblicken und sagen, schau, es hat sich gelohnt. Für das zu leben, hat es sich gelohnt. Für die Geschwister, also für das Volk Gottes. Wer glaubt, der bleibt. Wer nicht glaubt, der bleibt nicht. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, oder? 1. Johannes 2, Vers 17, glaube ich, war das. Der Paulus lebte so, der Paulus lebte für das Volk Gottes. Sein ganzes Leben war dem Volk Gottes gewidmet. Die Gemeinde Jesu war sein Stolz. Er sagt, ihr seid meine Krone, sagt er. Ihr seid meine Krone. Sagt er, wenn ich einmal in die Ewigkeit komme, ihr seid ein Stück von meiner Krone, sagt er, den ich als Lohn bekommen werde. Mein Ruhmeskranz. Philipper 4, Vers 1 vielleicht. Meine Freude und mein Ruhmeskranz. die Hoffnung des Paulus, seine Freude, sein Leben, ja, das, sein Rühmen auf dem Tag Christi, das ist das Volk Gottes. Da hat er sich eingesetzt für die Gemeinde. Ich meine jetzt, denken wir nicht an Gemeinde, da denken wir vielleicht immer an ein gewisses Haus oder so. Nein, ist nicht gemeint. Die Gemeinde ist in der Bibel nicht ein Haus, ein geistliches Haus. Geistliches Haus schon, aber nicht ein Haus aus Steinen. Nicht das, das meine ich nicht. Das Volk Gottes ist gemeint. Das sind Menschen, einzelne Menschen. Egal wo, aber Volk Gottes, die den Herrn lieben. Für die möchte ich mich einsetzen. Paulus hat sein Hab und Gut eingesetzt für das Volk des Herrn. Und seine Arbeit, seine Zeit, sein Einsatz, seine Gesundheit, seine Kraft hat er aufgebraucht für die Gemeinde Jesu Christi. Für das Volk Gottes. Sein Denken war das, sein Beten, sein Leiden, seine Gnadengaben. Das war für die Gemeinde des Herrn. Der hat dafür gelebt, hat sich eingesetzt. Es ist interessant, ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einem Bruder, der sagte, gell, in der Bibel steht so selten, dass wir für die Ungläubigen beten, aber ganz viel steht, dass wir für die Gläubigen beten sollen. Habt ihr das auch gemerkt? Ganz viel. Es steht nicht so, dass wir beten sollen, dass viele Ungläubige sich bekehren. Das ist zwar auch wichtig, dass Ungläubige sich bekehren, aber unsere Gebete beschäftigen vor allem die Gläubigen. Natürlich auch sollen wir beten für offene Türen, das sowieso, dass wir das Evangelium rausbringen können. Aber es wird ganz, ich weiß nicht, ich kenne keine Stelle, wo gebetet wird, Herr, schenk, dass der andere sich bekehrt oder schenk, dass er gläubig wird. Aber es wird gebetet, Herr, schenk, dass ich eine offene Tür bekomme, dass ich das Evangelium bringen kann für den, dass er dann hört, dass ich zu seinem Herzen komme. Ja. Aber beten sollen wir viel für die Gemeinde Jesu, für die Geschwister. Da brauchen wir, da dürfen wir uns einsetzen, unsere Gnadengaben. Was sagt Paulus? Alles ist euer. 1. Korinther 3, Vers 22. Alles ist euer. Paulus, Petrus, Apollos und so weiter. Für wen sind sie da? Alles ist für euch. 1. Korinther 3, Vers 22. Ob Paulus, ob Apollos, ob Kephas, ob die Welt, ob Leben, ob Tod, ob Gegenwärtiges, ob Zukünftiges, alles ist euer. Aber ihr seid Christi und Christus ist Gottes. Oder in Kapitel 4, Vers 15. Solltet ihr 10.000 Beaufsichtiger in Christus haben, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus wurde ich mit der Botschaft, mit der guten Botschaft betraut. Wurde ich mit der guten Botschaft euer Vater. Entschuldigung. Ich habe jetzt falschen Vers. 2. Korinther 4, Vers 15. Wo haben wir das? Ich habe schon gedacht, wie passt der Vers jetzt da rein? 2. Korinther 4, Vers 15. Da heißt es, denn es ist alles euretwegen. Alles euretwegen. Was macht Paulus? Macht sehr viel. Für wen? Alles euretwegen. Es ist alles euretwegen, damit die Gnade überreich geworden durch die Mehrheit Dank überströmen lasse zur Verherrlichung Gottes. Darum ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Er setzt sich sehr ein, er sagt, mehrmals sagt er, wir ermatten nicht, oder? Wir sind Bedrängte, wir sind Ratlose, aber nicht verzweifelt, wir sind verfolgt, aber nicht verlassen, wir sind niedergeworfen, aber nicht umkommend. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leibe herum. Aber wozu denn das alles? Alles wegen euch, sagt er. Oder in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 18, 2. Timotheus 2, Vers 18, da lesen wir, dass er Nein, 2 Vers 10. 2 Vers 10. Deswegen erdulde ich alles der Erwählten willen. Um der Erwählten willen. Ja. Deswegen erdulde ich alles wegen der Erwählten oder für die Erwählten, um der Erwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen. Wer sind die Erwählten? Die Erwählten sind, sobald man sich bekehrt, ist man ein Erwählter. Die Gläubigen sind die Erwählten. Und für die Gläubigen lebt er. Das ist sein Leben. Und es ist wichtig, ihr seid jung. Und ihr entscheidet, wofür ihr euer Leben einsetzt. Ihr entscheidet heute, in diesen jungen Jahren, ihr entscheidet, wofür ihr leben werdet. Willst du für die irdischen Dinge leben und dann eine goldene Uhr bekommen von der Firma zum Schluss? Goldene Uhr. Verdienste, gute Verdienste. Oder willst du eine Krone haben im Himmel? Ich bin ein Glied am Leib Jesu Christi, ein Bruder in der Familie Gottes und für diese Familie möchte ich leben. Also Paulus hat dafür gelebt. Das ist das Dritte, das bleibt, oder? Das vierte Stelle, das ist Prediger 12, Vers 7. Prediger 12, Vers 7. Kann das jemand vorlesen? Danke. Da steht das Wort nicht bleiben, aber es ist trotzdem der Gedanke, dass jeder Mensch einen Geist hat, der wieder zu Prediger 12, Vers 7. Der Geist muss zurück in die Verfügungsgewalt Gottes. Das heißt, jeder Mensch hat einen ewigen Geist. Der kommt wieder zurück in die Verfügungsgewalt Gottes. Wenn er nicht gläubig ist, kommt er ins Gericht. Wenn er gläubig ist, ist in der Herrlichkeit. Aber er kommt zurück in die Verfügungsgewalt Gottes, der ihn gegeben hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben einsetzen, dass der Geist des Menschen gerettet wird. Dass andere Menschen gerettet werden. Hier ist der schwarze Stein, weil der Mensch ist ja sündig. Oder? Aber er ist wertvoll. Da ist irgendein Verkommener, der unter der Brücke schläft, oder? Der ist so wertvoll, dass Jesus alles hingegeben hat, um für ihn zu sterben. So wertvoll. Der Mensch ist aus mindestens vier Gründen von unendlichem, ewigem Wert. Der erste Grund, Gott hat ihn direkt erschaffen. Gott hat den Menschen erschaffen, Adam und Eva. Und aus dem Adam und Eva dann heraus hat er uns erschaffen. Bei der Zeugung sind wir eigentlich indirekt erschaffen, aber zuerst hat Gott ihn direkt erschaffen, den Adam und dann die Eva. Und das ist der eine Grund, ja. Gott hat ihn geschaffen. Der zweite Grund, Gott hat ihn gerufen mit einem Namen. Jeder Mensch auf dieser Erde, ist euch das schon mal bewusst geworden? Jeder Mensch auf dieser Erde hat einen Namen. Es gibt keinen Namenlosen. Wie heißen sie? Ich habe keinen Namen. Das gibt es nicht. Kommt nicht vor auf dieser Welt. Jeder Mensch hat einen Namen. Eines Tages wird der Antichrist alle Menschen stempeln und eine Nummer geben, oder? Beim Teufel ist man nur eine Nummer. Aber bei Gott, jeder Mensch hat einen Namen. Und weil Gott mir einen Namen gegeben hat, bin ich von unendlichem Wert. Nico, ja, wir haben geredet über Namen, oder? Wir sollen darüber nachdenken, warum wir so heißen. Namen. Warum heiße ich so, wie ich heiße? Ich heiße Zwilling. Ich habe mich schon gefragt, wo mein Zwilling ist. Aber in der Bibel, da ist einer. Der ist so wie ich. Ja. Zwilling. Also, der Mensch hat aus mindestens vier Gründen einen ewigen Wert. Gott hat ihn direkt erschaffen. Oder indirekt erschaffen. Zweitens, Gott hat ihn gerufen mit einem Namen. Und Gott ruft jeden übrigens. Gott ruft jeden. Nicht jeder kommt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nicht alle sind gekommen. Aber die gekommen sind, die sind sein. Die gehören ihm ganz besonders. Drittens, jeder ist mit dem Blut Gottes erkauft worden. Gott hat sein Blut vergossen. Habt ihr das gewusst, dass Gott sein Blut vergossen hat? Wie kann Gott sein Blut vergießen? Er sagt, ja, der Herr Jesus hat das Blut vergossen. Ja, aber das war das Blut Gottes. Woher ich das weiß? Apostelgeschichte 20. Da steht das. Apostelgeschichte 20. Vers 28, zum Schluss. Apostelgeschichte 20, Vers 28, sagt er, gebt also Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte, um Hirten zu sein für die Gemeinde Gottes, die er sich durch das eigene Blut erwarb. Er hat sich die Gemeinde durch das eigene Blut erworben. Wer? Wer ist Subjekt? Wer ist Subjekt hier? Gott, die Gemeinde Gottes, oder? Die Herde Gottes, die er sich durch sein Blut erworben hat. Gott hat sich die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben. Das Blut war in Jesus Christus natürlich. Aber es war nicht nur einfach ein Mensch, der gestorben ist. Dieser, der gestorben ist, war Gott und Mensch zugleich. Haben wir schon gehabt diesmal. Und der vierte Grund, warum jeder Mensch von unendlichem Wert ist, ist, jeder Mensch ist in einer Familie. Und jeder Mensch ist ein unentbehrliches Glied in seiner Familie. Es gibt keinen Menschen, der keine Familie hat. Entweder bist du Sohn oder Bruder oder Vater oder Tochter oder Schwester oder Mutter. Du bist irgendwas von irgendjemandem. Es gibt gar nichts, geht gar nicht anders. Jeder hat Familie. Jeder ist ein Glied in der Familie, aber nicht nur ein Glied in der Familie. Er ist ein Glied in der Familie, das man nicht ersetzen kann. Kann ich sagen, weißt du, ich tausche die Schwester aus, oder? Geht nicht. Die kannst nicht. Wenn du die Schwester verloren hast, die kannst du nicht ersetzen durch eine andere Schwester. Deshalb ist der Mensch von unendlichem Wert. Ja? Und wir wollen nicht, dass der Mensch verloren geht. Der Gottlose bleibt nicht. Deshalb wollen wir nicht, dass der Mensch gottlos bleibt. Der Gottlose bleibt nicht, steht in, wo steht das? Psalm 49, Vers 13. Psalm 49, Vers 13. Der Mensch in seiner Herrlichkeit bleibt nicht. Das ist der Mensch, der sich abgewandt hat von Gott. Es ist im Zusammenhang dort. Der Mensch, der seine eigenen Wege gegangen ist, oder? Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser in Ewigkeit bleiben, ihre Wohnungen von Geschlecht zu Geschlecht. Sie nennen Ländereien nach ihren Namen, doch der Mensch in seiner Herrlichkeit bleibt nicht. Er wird gleich dem Vieh, das vertilgt wird. Nun, er geht in die Hölle. Und insofern ist er verloren für Gott in der Ewigkeit. Und wir möchten nicht, dass die verloren sind für Gott und möchten nicht, dass sie in ewige Hölle gehen. Deshalb setzen wir uns ein, dass andere Menschen gerettet werden. Das ist der vierte Stein. Das soll uns beschäftigen. Das sind die Sachen, die uns bewegen sollen. Ja? Nicht, ob ich bei der Prüfung durchkomme oder nicht. Ja, und wenn es nicht durchkommst, machst du eine Wiederholungsprüfung. Aber das ist nicht das Weltbewegende. Aber dass die Menschen verloren gehen. Die Gemeinde Jesu. Das Wort Gottes. Die Person Gottes. Was ist das Fünfte, das bleibt? Nun, ich habe dann noch weiter gesucht. Das hat der Bruder nicht gesagt, der da damals vor 30 Jahren geredet hat. Aber ich habe dann überlegt, es gibt noch etwas. In Johannes 15, Vers 16 steht, Johannes 15, Vers 16 ist noch von etwas die Rede, das bleibt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht tragen solltet. Und eure Frucht bleibe. Damit, was immer ihr den Vater in meinem Namen bitten solltet, er euch gebe. Also das Fünfte ist Frucht des Werkes Jesu Christi, Frucht des Dienstes für das Werk Jesu Christi. Das bleibt. 1. Korinther 3, Vers 14 ebenfalls. 1. Korinther 3, Vers 14. Da geht es auch um Einsatz, oder? Um das Werk des Herrn. Da geht's, beschreibt Paulus das Werk des Herrn von den Dienern Gottes. Vers 14. Wenn jemand das Werk bleibt, das er darauf gebaut hatte, wird er Lohn bekommen. Also vorher spricht er, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der liegt. Ein Grund liegt schon, oder? Das ist Christus Jesus. Das ist das Fundament. Da, wenn Menschen auf ihn aufbauen, da ist das Fundament. Ja, auch in Korinth wurde das Fundament gelegt, das war die Evangelisierung. Jesus Christus wurde hingebracht, das Fundament wurde gelegt. Und dann kamen andere Diener, Petrus und Apollos und so weiter, die haben da aufgebaut. Und wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es deutlich machen, weil es, das Werk, in Feuer geoffenbart werden wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer prüfen. Wenn jemand das Werk bleibt, das er drauf baute, wird er Lohn bekommen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Das Werk, die Frucht der Arbeit. Das, was der Herr Jesus gewirkt hat, Geschwister, das, was der Herr Jesus durch uns gewirkt hat, das wird bleiben. Das, was wir gewirkt haben, das wird vergehen. Aber was der Herr Jesus durch uns tun konnte, das wird bleiben. Auch in diesen Tagen. Die Gespräche, die du geführt hast, den Dienst, den du getan hast und was wir hier geredet haben, nur das, was der Herr Jesus durch uns getan hat, das wird bleiben. In alle Ewigkeit. Dafür wollen wir uns einsetzen. Das soll uns beschäftigen, unser ganzes Leben lang. Diese fünf Steine von David, oder? Glatte Steine, weil sie ständig in Bewegung sind. Das möchte ich nicht aufhören. Ich möchte nicht aufhören, dass diese fünf Dinge mich bewegen. Und dass sie mich beschäftigen. Philipper 1, Vers 10 noch. Ist auch noch ein Vers dazu. Philipper 1, Vers 10. Damit ihr prüfen und unterscheiden möget, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet seid und fleckenlos, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt sind oder erwachsen sind, zur Verherrlichung, zum Lobe Gottes. Das will Paulus. Er sagt, dass die Christen voll Frucht sind. Frucht der Gerechtigkeit. Was hattest du für Frucht in Griechenland, im Urlaub? Was hattest du für Frucht? Ja. Was kommt raus für die Ewigkeit? Wir müssen immer wieder Prioritäten setzen. Vers 10. Damit ihr prüfen und unterscheiden möget, was vorzuziehen sei. Dafür betet, Vers 9, dafür betet Paulus, um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde. Er sagt, ich bete für euch, dass eure Liebe gepaart ist mit Erkenntnis. Denn Liebe ist gut, aber Liebe braucht auch Weisheit. Ihr braucht beides. Ihr braucht eine Liebe, die mit Weisheit, mit Erkenntnis gepaart ist. Man will das und man will das und man will das und man will das. Aber was ist das Wichtigste, Herr? Was ist dran? Ich will aus Liebe verschiedene Sachen tun, aber was ist jetzt dran, Herr? Da gebe euch der Herr Erkenntnis und alles Wahrnehmen. Eure Liebe möge reich werden in Erkenntnis und Wahrnehmen. Das heißt, eure Liebe ist schon da und jetzt möge sie aber noch reicher werden, gepaart mit Erkenntnis und mit richtiger Wahrnehmung. Das ist jetzt das Wichtige, genau das. Jetzt habe ich einen Blick, der Herr hat mir jetzt einen Blick gegeben dafür. Das ist zu tun. Ja. Da setze ich mich ein, damit ihr prüfen könnt und unterscheiden, was zu tun ist. Das heißt, Priorität setzen könnt. Man muss Priorität setzen, es gibt viel zu tun. Aber was ist jetzt genau das, was der Herr möchte, dass ich tue? Damit ihr für den Tag Jesu Christi rein seid, fleckenlos, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewachsen sind oder erwachsen, zur Verherrlichung und zum Lob Gottes. Die fünf Dinge sollen bleiben, die sollen uns beschäftigen, die werden bleiben und die sollen uns beschäftigen. Wollen wir hier schließen.